Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Die Begriffe doof und bekloppt habe ich in dieser Sendung noch nie in den Mund genommen, schon gar nicht bei der Begrüßung meines Gastes. Heute machen wir das ein kleines bisschen anders, denn er war tatsächlich mal bei den Doofen und manches, was er tut, bezeichnet er selbst als ein bisschen bekloppt. Herzlich willkommen, Wiegald Boning.
Guten Morgen, ich freue mich.
Die Doofen, das war Ihr Musikprojekt mit Olli Dittrich damals und bekloppt. Wie oft haben Sie in Ihrem Leben schon Dinge gemacht, von denen Sie selber sagen würden, naja, so ein bisschen bekloppt war das?
Ach, das eine oder andere Mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ein völlig unbeklopptes Leben zu führen. Das wäre dann schnell langweilig, könnte ich mir denken.
Was fasziniert Sie an solchen ungewöhnlichen Dingen?
Die Ungewöhnlichkeit selber. Also völlig gewöhnliche Dinge. Ich stelle mir da jetzt spontan ein graues Quadrat vor. Wenn man jetzt sein Leben lang nur auf graue Quadrate schaut, dann ist ja doch ein bisschen öde. Also zwischendurch ein gelbes, ein grünes oder ein ocker-türkis-meliertes sorgt für Abwechslung.
Ocker-türkis-meliert ist für Sie zum Beispiel, wenn Sie 200 Nächte draußen schlafen.
Zum Beispiel, das habe ich auch schon gemacht. Klingt jetzt nach so einer Art Herausforderung, aber im Nachhinein war das eine sehr, sehr schöne Epoche. Ich habe jetzt kleine Kinder, wenn das nicht wäre, dann würde ich auf jeden Fall weiterhin im Zelt schlafen, könnte ich mir vorstellen.
Auch seine letzte Idee, 52 Marathonläufe in einem Jahr zu machen, das ist aus medizinischer Sicht zumindest ein bisschen bekloppt. Auch darüber reden wir noch in dieser Sendung.
Ja. HR1, genau meins.
Was ist Wiegald Boning eigentlich von Beruf? Nicht so leicht zu fassen, alles mögliche, Komiker, Schauspieler, Moderator, Buchautor, Musiker. Fangen wir besser mal ganz vorne an. Also meine ersten Berufswünsche als kleiner Junge waren erst Müllmann, dann Feuerwehrmann und dann Radiomann. Wovon hat der kleine Wiegald im Oldenburger Land als erstes so geträumt?
Lehrer oder Wissenschaftler, sowas in diese Richtung.
Tatsächlich?
Ja.
Daraus wurde nichts? Oder Nein. Sind Sie eine Form von Wissenschaftler auch?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich habe ja privat bin ich an Orte gekommen, die zum Denken anrichten. Und also so in einer unwissenschaftlichen Form von Wissenschaft habe ich es durchaus zum Bachelor gebracht, möchte ich sagen.
Was waren denn so Ihre ersten ernsthaften Berufswünsche dann?
Das war auch Wissenschaftler. Also ja, und zwar Musikwissenschaft. Eigentlich hätte mich ein Philosophiestudium interessiert. Das hätte mein Papa auch sehr gefreut. Der hätte das irgendwie gut gefunden. Aber ich hatte kein Latein in der Schule. War zu faul, das Latinum nachzuholen. Und darum war Musikwissenschaft mein Favorit. Ich las auch als Jugendlicher schon sehr altklug immer Sachen von Adorno und so.
Tatsächlich.
Das ist ja was für mich. Aber dann kam die Praxis dem zuvor. Also ich machte Zivildienst und schaffte es auch parallel irgendwie schon immer mit meinen musikalischen Hobbys zum Beispiel die Miete finanzieren zu können. Und so fehlte mir dann etwas die Zeit, um zu studieren. Oh, kann ja noch kommen.
Und auch Sie wollten mal Journalist werden und haben ein Praktikum beim NDR gemacht. Wie lief das so?
Praktikum will ich das gar nicht nennen.
Nein?
Ich lernte Horst Königstein kennen, der war damals der Leiter der Abteilung Sonderprojekte, Ende der 80er Jahre. Ja, und nach 10 Minuten Bekanntschaft sagte er zu mir, hättest du Lust, die Hauptrolle zu spielen in dem Kinofilm, den ich gerade vorbereite, Hard Days at Nights, die Rolle des Kurt, unglücklich verliebter 17-jähriger Kochlehrling auf der Reeperbahn, der abends sich immer eine Band, die Beatles sehr ähnelte, anschaut. Und ich habe spontan Ja gesagt, weil ich dachte, jetzt kann ich dann endgültig die Miete bezahlen. Also,
ach, das ging über die Schauspielerei los. Ich dachte, Sie haben auch ein journalistisches Praktikum da gemacht.
Nö, Praktikum habe ich eigentlich nicht. Nee, die kommen sonst eigentlich nicht.
Aber Sie sind doch beim NDR dann auch in die Comedy-Redaktion geraten.
Nein,
oder Extra 3.
Ja, so ähnlich. Also für die Extra 3 habe ich Beiträge gemacht.
Ja?
Neues aus der neuen Welt, eine sehr spektakuläre Amerika-Reise zum Beispiel. Und dann gab es einen Dokumentarfilm, Der geile Osten, 1990, über den Tag der Währungsunion in der DDR. Und da war ich für Interviews zuständig und habe das auch so etwas artehafte anthropologische Studien, so habe ich das angelegt. Aber es wurde für sehr witzig gehalten. Ich kriegte dann Anrufe von Leuten, sagen, hättest du denn Lust, bei uns so eine Comedy-Sendung mitzumachen? Und ich hielt das erstmal für ein großes Missverständnis. Warum? Ich habe doch hier ernsthaft Jungunternehmer in der untergehenden DDR zu interviewt. Also warum denn jetzt ich? Aber mit diesem Missverständnis habe ich mich dann irgendwann angefreundet und davon bis heute.
Der Durchbruch kam dann mit der Comedy-Sendung RTL Samstagnacht. Das war wirklich herausragend gut damals. Sie gelten seitdem als Comedian.
Ja.
Aber in dem Bereich hat man gar nicht mehr so viel von Ihnen gehört. Vielleicht wollen Sie gar kein Comedian sein?
Ich fand das jetzt noch nie wirklich erstrebenswert. Das hat sich so ergeben, dass Leute mich manchmal für entweder schrullig oder gar lustig oder manchmal sogar für eine Ulknudel halten. Ja, das perlt an mir ab. Ich weiß dieses Missverständnis dann und wann zu nutzen, aber also es ist jetzt nicht mein Ehrgeiz, den Humorismus auf neue Ebenen zu hieven.
Manche wären stolz darauf, wenn sie bei so einer Sendung mitgemacht hätten und als Comedian Geld verdienen könnten.
Ja, stolz weiß ich gar nicht. Also das war eine fantastische Zeit. Also wir haben großartige Erlebnisse gehabt und allein die Zusammenarbeit mit Olli Dittrich, die hat uns beide sehr beflügelt. Und wie gesagt, also das ist einfach ein schönes Erlebnis, auch mal in diesem bürgerlichen Rahmen Erfolg zu haben, dass hyperventilierende Kinder vor einem umkippen, weil sie so aufgeregt sind. Das sind eigentümliche Erlebnisse. So muss man auch erstmal verarbeiten.
Wiegald Boning über seinen Werdegang. Und hier ist noch so eine ausgesprochen, naja, ungewöhnliche Idee von Wiegald Boning. Also jede Woche lang einen kompletten Marathon laufen und das ein ganzes Jahr lang. Also so ein Marathon ist für Normalsterbliche eine ziemliche Schinderei, 42 Kilometer. Viele trainieren monatelang darauf hin, um es dann vielleicht einmal im Jahr zu schaffen. Aber jede Woche? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Die hatte ich vor 20 Jahren schon mal, meinte dann aber, das ist eine Nummer zu groß für mich, das ist nur sowas für sportliche Titanen. Und mir fehlte damals die Zeit. Jetzt war Corona, meine Live-Auftritte fielen natürlich alle aus. Ich hatte Zeit, zumal ich Frühaufsteher bin. Also es macht mir gar nichts aus, um 4 Uhr aufzustehen und sofort mit dem Laufen zu beginnen. Das heißt, ich konnte wieder zurück sein, bevor die Restfamilie den Tag startet. Also ich war... Mein Fehlen würde nicht negativ ins Gewicht fallen. So, und das, dachte ich, sind sehr gute Voraussetzungen für ein solches Selbstexperiment. Dann bin ich losgelaufen.
Aber gesund ist das nicht jede Woche. Der Körper braucht auch Regeneration. Wie hat Ihr Körper das verkraftet?
Ja, ich denke, es gibt einige positive Effekte. Herzkreislauf, Fettstoffwechsel wird trainiert. Und dann gibt es natürlich den einen oder anderen negativen Effekt. Also die Gelenke, die Knochen, die haben schon dann und wann gestöhnt. Und das war immer irgendwas anderes. Also überbleibt es noch eine diffus schmerzende Schulter, komischerweise. Ansonsten bin ich regeneriert, aber eine Weile dauerte das tatsächlich.
Auch über diese Erfahrung haben Sie ein Buch geschrieben. Lauf, Wiegald, Lauf, 52 mal 42 Kilometer. Es ist also kein Ratgeber für Laufanfänger, besser aus der Abteilung nicht nachmachen?
Eigentlich eher schon. Also ich selber würde sagen, dass ich das nicht nochmal mache. Das hat jetzt großen Spaß gemacht, mit gewissen Abzügen hinten raus, aber ich würde es nicht noch einmal machen.
Sportmediziner sollten das Buch besser auch nicht lesen, oder? Die erzählen uns immer, wie wichtig ist der perfekte Laufschuh, wenn man mal so einen Marathon laufen will. Sie sind sogar in Plastikschlappen gelaufen?
Ja, in Crocs auch mal. Das war eine Idee von Freunden von mir, die sagten, wir sehen uns so selten, wir müssen das jetzt mal organisieren. Wir organisieren einen Marathon und zwar hieß der dann Crocs auf Tartan. Man durfte teilnehmen, wenn man diese Gummischuhe trug und der Tatort war eine 350 Meter eckige Tartanbahn an einem Berufsschulzentrum in Miesbach. Ja, und es fanden sich tatsächlich, ich glaube, 7 Teilnehmer, die großen Spaß hatten und übereinstimmt sagte man, so schlecht läuft man in diesen Dingern jetzt auch nicht.
Und ein Marathon in Korthose ist auch nicht absurd?
Nee, bei Beinkleidern habe ich den ganz großen Unterschied so noch nie feststellen können. Also obenrum, klar, Funktionskleidung trocknet schneller, ist angenehmer zu tragen, aber bei langen Hosen, zumal im Winter, da ist die Korthose gar nicht so ungeeignet, meiner Erfahrung nach.
Die Unterhose
ist wichtiger. Ja. Ja. Unterhosen, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit aufgeribbelten, freiliegenden Fäden, die dann immer mehr Reibung erzeugen und dann am Ende hatte ich offene Stellen, das fand ich so schön.
Ich frage mich immer noch, warum macht er das oder war vielleicht das wahre Motiv, dass Sie einen millionenschweren Buchvertrag schon unterschrieben hatten und dachten, von der Kohle kann ich auch 3 neue Knie kaufen?
Ja, ich hatte die Sache halb durch, als der Verlag sich meldete. Und er hatte eigentlich eine ganz andere Idee. Dann sagte ich, ist ja eine gute Idee, kann man aber vielleicht ein andermal machen. Momentan laufe ich Marathon. Wie gefällt euch das denn? Die fanden das gut und millionenschwer leider auch nicht.
Untertitel, was ich dabei über das Laufen, Leben und Luftküsse gelernt haben. Was haben Sie denn dabei über das Leben gelernt?
Also die wichtigste Erkenntnis natürlich, es lohnt sich auch über großen Herausforderungen sich zu stellen. Klingt schon so. Also es einfach mal anzuprobieren und wenn man sich dann auf den Weg macht, stellt man eventuell fest, ach tatsächlich, das geht ja wirklich kaum zu fassen, hätte ich nicht gedacht. Und im Nachhinein ist der Stolz dann umso größer und man hat im Zweifel wenigstens gute Anekdoten fürs Altersheim zu erzählen.
Und Luftküsse?
Luftküsse sind mir immer wieder begegnet. Schon auf einem meiner ersten Läufe traf ich Barbara Schöneberger. Ich treffe ganz selten Leute überhaupt und werde höchst selten in Gespräche verwickelt, wenn ich laufend unterwegs bin. In Berlin war es ausgerechnet Barbara Schöneberger. Ich glaube, die wohnt dort und fragte, was machst du hier? Ich sage, ich laufe Marathon. Auch schon mal irgendwie eigentümlich. Und hinten raus verabschiedeten wir uns mit Luftkuss. Ganz am Ende meiner 52 Marathonläufe fühlte ich mich manchmal selber wie ein Luftkuss. Und zwar mit viel Dampf gestartet, dann immer gegen Widerstände ankämpfend, hauptsächlich den der Luft. In guten Momenten fühlte ich mich eins werdend mit der Umwelt, in schlechten so, als würde ich mich rückstandslos auflösen.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Wiegald Boning, übrigens auch ein exzellenter Jazzmusiker. Jet Set Jazz heißt ein Album von ihnen. Wir hören mal kurz rein in den Cobra Dance. Da spielen Sie 11 Blasinstrumente, kann das sein?
Ja, ich spiele alles Mögliche, allerdings unterschiedlich gut.
Wie viele Instrumente können Sie denn?
Also was heißt können? Ich fühle mich zu Hause auf Querflöte und Saxophon.
Okay.
Aber ich kann beliebigen Instrumenten, sagen wir mal, gewisse Effekte entlocken, die in bestimmten musikalischen Kontexten Sinn machen.
Aber einen Hit hatten Sie vor vielen Jahren mit was ganz anderem und das klang so.
Nimm mich jetzt doch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich.
Das würde man heute als sexistisch bezeichnen, oder?
Absolut. Es ist auch tatsächlich so, dass ich die Platte immer noch für sehr gelungen halte, wenn ich das einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal durchhöre. Aber die Textzeile mit der Schlampe und der Lampe, die würde mir so heute gar nicht mehr einfallen.
Da tatsächlich?
Hat sich tatsächlich geändert.
Ja. Also das ist 30 Jahre her.
Es ist 30 Jahre.
Tatsächlich,
ja. Oh Gott, ja.
Verkaufen Sie sich musikalisch unter Wert, wenn Sie auch sozusagen Erfolg haben können damit?
Schwierige Frage.
Ich meine, der Jazzmusiker und das ist schon ein himmelweiter Unterschied.
Ach so, ja, das ist richtig, aber das war ja, es ist ja erwachsen aus RTL Samstagnacht.
Genau.
Also da hatte das seinen Platz und wir wussten schon, während wir dort immer unsere Lieder vortrugen, dass sich das einfach gut anfühlte im Zusammenhang mit RTL Samstagnacht. Daraus ist es gekommen, also dass ich auch Jazz liebe und daherkomme und lebenslang damit verbunden bin, das spielt ja da jetzt keine Rolle.
Dann betrachten wir dieses Musik als historisches Dokument der Zeitgeschichte.
Ja. Genau.
Hören wir Ihren ersten privaten Musikwunsch. Sie wünschen sich jetzt Visage. Was erinnert Sie daran?
Ja, die 80er Jahre, ich bin ja eigentlich Jazzmusiker und habe auch viel Klassik gehört und neue Musik und sowas in den 80ern. Ich habe relativ spät erst die Highlights der 80er kennengelernt. Etwas, was ich damals schon sonderbar und innovativ fand und auch erstmals meine Freude an der französischen Sprache geweckt hat, war Visage mit Fade to Grey.
Das hören wir jetzt für Wiegald Boning.
Sans la pluie comme un été anglais, tant les notes d'une chanson lointaine.
Wiegald Boning ist unser Gast, Mitte 50, zum zweiten Mal verheiratet und auch zum zweiten Mal Vater von 2 kleinen Kindern geworden. Fällt Ihnen die Vaterrolle jetzt leichter, weil Sie mehr Erfahrung haben, oder ist es mit 50 härter als mit 30?
Beides.
Beides?
Also, ja, also ich finde es leichter, weil ich mich nicht so leicht aufrege über Kleinigkeiten und auch schon aus meiner Erfahrung einen gewissen Überblick habe über das, was kommt auch. Andererseits ist das ja...
Ist das alles ein Déjà-vu, ja?
Nein, Déjà-vu überhaupt nicht. Nee, jeder Jack ist anders. Das gilt auch für Kinder.
Ja.
Und für die Zeiten auch. Auf der anderen Seite freue ich mich, wenn ich Mittagsschlaf machen kann.
Ihre Frau ist Opernsängerin, selbstständig wie Sie auch. Das muss in der Pandemie natürlich doppelt schwierig gewesen sein. Vermutlich hatten Sie ja beide kaum Auftritte.
Sie noch weniger als ich. Ich kann ja, im Fernsehen hat sich jetzt so viel gar nicht verändert. Aber live fiel bei mir viel flach und bei ihr alles im Grunde.
Ja. Hat sie zu Hause einen Proberaum oder wie läuft das dann zu Hause, wenn sie üben muss? Oder singt sie Verdi unter der Dusche? Wie funktioniert das?
Nee, da gibt es schon Proben zu Hause mit Klavierbegleitung, ist aber im Wohnzimmer. Ja.
Okay. Sie mussten sich nicht einschränken, um über die Runden zu kommen in der Pandemie. Das ist ja dann schon schwierig, wenn zumindest ein Gehalt ganz ausfällt.
Wir haben in der Tat die Wohnung gewechselt. Wir hatten vorher eine Mietwohnung in München und das hielten wir für albern. Also es ist natürlich eine ganz luxuriöse Situation, sich dann wiederum was zu kaufen. Also es ist nicht so. Aber wir hielten also in Anbetracht der Mietpreise in München, hielten wir das für langfristig nicht so schlau.
Ja. Wenn Ihre Frau bald wieder singen kann, dann heißt das, dass sie abends wieder viel unterwegs ist, kleine Kinder, Bett fertig machen. machen, Gutnachtkuss und so, das ist dann alles Ihr Job?
So sieht's aus. Ja.
Aber Sie sind auch viel unterwegs. Wie kriegen Sie das unter Hut? Also zwei Selbstständige und dann sowas, ja?
Ja, also gemeinsam Kalender und man muss auch dran denken, was der andere da so einträgt und so, das ist eine Absprachefrage.
Aber es funktioniert. Da braucht man echt eine gute Koordinationsfähigkeit.
Dafür, ja, aber ich klopfe auf Holz.
Wiegald Boning in HR1. Der HR1 Talk. Und als Überraschungsgast am Telefon lauert jetzt jemand, dessen Foto auch bei uns in der Redaktion in Frankfurt hängt, denn er war vor ein paar Jahren auch mal bei uns zu Gast. Wer mag das wohl sein? Guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Guten Morgen.
So schnell erkennt er Ihre Stimme nicht.
So was.
Ein Satz, ein typischer Satz für Sie vielleicht.
Ein typischer Saftladen Satz? Hier.
Ja.
Erkannt. Erkannt.
Was warst du denn beim HR mal? Das weiß ich gar nicht. Was hast du da
denn
gemacht?
Er war zu Gast im HR 1 Talk.
Ach so.
Am Telefon der Fernsehproduzent und Moderator Hugo Egon Balder. Schönen guten Morgen. Sie waren auch der Kopf hinter RTL Samstagnacht. Kann ich sagen, Sie haben ihn entdeckt?
Nee. Ich habe ihn nicht entdeckt. Das war mein Freund Jackie Drexler, der ihn entdeckt hat. Ich nicht. Ja. Ich bin da völlig unschuldig, was Wiegald angeht.
Okay. Ja. Man kennt Sie eher aus der gemeinsamen Show Genial daneben. Wie haben Sie den Wiegald da so erlebt?
Na, wie man Wiegald halt immer erlebt. Nicht? Normal, lustig, schlagfertig, immer ansprechbar. Meistens ist er früher da als ich. Kommt zu Fuß oder mit dem Fahrrad die 3000 Kilometer. Also ganz normal.
Das ist normal, wenn da jemand mit dem Fahrrad wurde. Ist er auch schon mal durchgeschwitzt vom Jogging direkt ins Studio gerannt?
Das weiß ich gar nicht. Wiegald, nee, stimmt nicht, ne?
Nein, ich lasse das schon kurz antrocknen immer vorher.
Genau,
aber ich bin mal in einer Sendung, das ist aber schon lange her, bin ich mal eingeschlafen, weil ich eine lange Fahrradtour gemacht hatte vorher. Das ist aber schon 2004 oder 2005 gewesen oder so.
Ja, ist aber gar nicht aufgefallen.
Nee, ich kann mich erinnern, ich wurde wieder wach, als du fragtest, na, kommt da noch irgendwas? Und dann hat Hoeker damals übernommen, ja.
War die Show so langweilig damals?
Nein, überhaupt nicht. Nicht, aber ich war so müde.
Ja, ich habe das auch nicht gemerkt. Das lag daran, weil ich auch eingeschlafen war.
Genau. Also was ist so typisch für die Arbeit mit dem Wiegald? Was würden Sie sagen?
Ich würde ihn mal als, ohne jetzt despektierlich zu wirken, ich würde ihn mal als absolut normal und ich sag mal in Anführungszeichen pflegeleicht bezeichnen. Es gibt ja viele Menschen bei uns in der Branche, die das nicht sind. Da kennt Wiegald auch ein paar und ich kenne auch ein paar, wo man immer irgendwie Theater hat. Dann ist das nicht gut und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und ich kann mich erinnern, wenn ich mit Wiegald auf dem Flur stand und wir dann am Nachmittag die 300. Sendung aufgezeichnet haben und ich irgendwann gesagt habe, Mensch, das Kind, jetzt reicht's aber langsam. Dann hat Wiegald gesagt, weitermachen, immer weitermachen. So. Und so ist das.
Ja, stimmt allerdings. Genau. Aber da sind wir uns ähnlich. Auch. Also sind da beide jetzt nicht die, als Diven taugen wir beide nicht so richtig.
Nein, überhaupt nicht. Da gibt es ganz andere.
Ja. Also das klingt jetzt so, als reden hier gerade zwei sehr professionelle Arbeitstiere miteinander.
Ja, ist so.
Oder wie oft geht auch mal so richtig was schief?
Nee, bis jetzt ist noch nicht schief gegangen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas schief gegangen ist bis jetzt. Ich meine, selbst wenn es so wäre, wäre es auch lustig gewesen.
Also was ist bei Wiegald Boning genial und was ist manchmal auch daneben?
Daneben finde ich bei ihm an sich gar nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bewundere ihn ja. Er hat ja mal, ich glaube, 400 Jahre lang im Freien geschlafen. Das war ja auch irre. Sommer, Winter, wo ich mir denke, mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass ich das machen würde, ich wäre jetzt nicht am Telefon, definitiv nicht.
Ja, aber Hugo, du hast auf meine Sportlerkarriere auch großen Einfluss gehabt. Und zwar, als ich anfing damit, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich dich, glaube ich, schon am ersten Wochenende nach zwei, dreimal laufen gehen besucht. Und du hast erzählt, wie albern du diese Leute findest, die an roten Ampeln dann so auf der Stelle rumhampeln.
Ja, und da fühlte sich ertappt.
Und da um Himmels Willen, dachte ich, also egal, wie das jetzt weitergeht, also rumhampeln auf der Stelle an roten Ampeln, auf keinen Fall. Hugo könnte ja vorbeikommen.
Ja, das stimmt wirklich. Ja, ich habe das ein paar Mal gesehen, finde das so albern. Aber na gut, wenn dich das beeinflusst hat, finde ich das ja großartig.
Ja, natürlich.
Der Fernsehproduzent Hugo Egon Balder über Wiegald Boning. Danke, dass Sie mitgemacht haben.
HR1 Talk.
Wiegald Boning ist unser Gast. Viele bedeutende Preise hat er bekommen. Grimme-Preis, Bambi, Deutschen Fernsehpreis. Und Sie waren auch mal Brillenträger des Jahres. Wie wird man das denn?
Ja, das ist natürlich der beste Preis von allem, weil man dafür relativ wenig tun muss. Man kann da sogar gar nicht so viel für tun. Man muss nur einigermaßen schwachsichtig auf die Welt kommen. Und sich eine Brille aufsetzt.
Ich habe hätte ich mit meinem Modell auch eine Chance oder muss es eine sehr verrückte Brille sein?
Nee, das muss auch nicht mal eine verrückte Brille sein. Wobei man da interessante Leute kennenlernt. Also kommen dann irgendwelche Koryphäen der Brillenherstellung und sagten mir sofort, das ist eine Chancelier 1978 aus dem zweiten Quartal, weil da sind diese Schrauben ja golden und nicht silber. So, solche Sachen, das sind dann ganz gute Fachkenntnisse, die man da erlangen kann.
Wie viele Modelle haben Sie so?
Ich habe so eine graue Kiste, da sind ja 10, 15 Stück drin, aber es sind eigentlich immer nur 2, 3, die ich wirklich im Betrieb habe.
Und beim Marathon lieber Kontaktlinsen beim Sport?
Nein, nein, Brille, viel besser.
Warum?
Das ist ja auch so eine Schutzscheibe, die man vor den Augen hat. Fliegen nicht so viele Fliegen rein. Ich finde das eigentlich ganz günstig mit einer Brille.
Und gleich füllt Wiegald Boning mit Brille den HR1 Fragebogen aus.
Oh ja.
Nicht nur für seine Brillen ist Wiegald Boning bekannt, auch für seine schrille, bunten Hemden. Heute ein ganz besonders nettes Exemplar in Weiß mit ganz, ganz vielen bunten Fischen.
Ja.
Wo haben Sie das denn her?
Also Fernsehproduktion. Man kann bei Fernsehproduktionen, manchmal ist es ja so, dass es Kostümbildnerinnen gibt, die kaufen was und das kann man dann mit ein paar Prozent Abschlag danach wieder abkaufen. Das mache ich natürlich sehr gern. Und
so, okay. Das heißt, es ist aber Dienstkleidung.
Das zu Hause, ist Dienstkleidung.
Zu Hause tragen Sie keine bunten Hemden.
Nein, ich trage die Dienstkleidung zu Hause auf.
Tatsächlich.
ja, genau.
Gut, der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Wiegald Boning. Mein schönstes Privileg als, ja, was sag ich da, Schauspieler, als Multitalent vielleicht.
Als Multitalent ist immer gut. Ja, genau, Autodidakt.
Ja. Also, mein schönstes Privileg als Multitalent ist,
dass ich problemlos die Arbeitsfelder so wechseln kann, dass ich mich selber nicht langweilen muss mit der Arbeit. Ist natürlich mit einem gewissen Risiko immer verbunden, aber ich genieße das sehr. Auch das Risiko im Übrigen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2,69.
Zuletzt geklaut habe ich.
Eine Formulierung. Ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern, welche, aber ich weiß, dass ich den Urheber gefragt habe, ob ich das klauen darf.
Ach, Sie haben sogar gefragt.
Ich habe sogar gefragt.
Ah, okay, ja. Okay. Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Eine gewisse Demut, Geduld und Nachsicht auch, ja.
Mein Lieblingsessen?
Grünkohl und Pinkel.
Da kommt die Oldenburger Herkunft durch, ja.
Und zwar immer mehr. Genau, als Kind mochte ich das gar nicht so gerne, aber inzwischen sehr.
Am meisten auf die Palme bringt mich?
Kaum noch etwas. Ich bin nicht mehr so leicht zu provozieren. Lange hat mein Papa das immer hingekriegt, aber nee, auch nicht mehr. Ich habe ihn einfach nur lieb.
Glück bedeutet für mich?
Mit Familie unterwegs sein. Also auch mit meinen großen Söhnen, mit meinen Eltern. Das ist ganz klar Glück.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Höchst komplizierte Sachverhalte so zu kommunizieren, dass man auch als Wahlbürger, als Souverän, der ja die Macht hat, aber eben nicht die Zeit hat, sich mit allem so zu beschäftigen, dass man es auch kapiert.
Mein größter Flop war?
Ich kann eher, glaube ich, mal so ein Buch machen, wie Hans-Magnus Enzensberger das gemacht hat, meine größten Flops. Aha. Also ich sammle auch Flops und da gibt es jetzt schon das eine oder andere Buch, angefangene Theaterstücke. Ich habe mal einen Roman geschrieben als Jugendlicher. Wenn ich das heute lese, da werde ich so puterrot wie dieses rote Licht, auf das ich gerade schaue. Also ich habe schon, ich sammle Flops und das mache ich mit Begeisterung auch. Und ich glaube, dass das wahre Kapital des Wiegald Boning sind diese ganzen gescheiterten, kruden Versuche, die einfach nur in ein Nirvana führen, und wo man sich voller Scham abwendet. Also das.
Okay,
das
ein, ist ein Roman, für den Sie sich schämen, der in der Schublade, die verschlossen ist. Noch ein Beispiel, jetzt bin ich neugierig.
Ach, dann gab es Fernsehsendungen mal. Ich war bei so vielen Fernsehsendungen beteiligt, die jetzt nicht so das Gelbe vom Ei waren. Family Showdown. Eine Staffel war es. Ja, und dann nachts um 3:30 versucht man dann noch ein Finale herbeizuzaubern. Und Kurti, der Regisseur aus Köln, jetzt rastet, ich weiß, es ist schwer, aber jetzt rastet sie alle noch einmal aus. Und das Saalpublikum versucht, den Schlaf zu überwinden, setzt sich noch mal hin und klatscht ein bisschen. Das sind natürlich, ach, ich habe schon so fantastische Flops gemacht.
John Bon Jovi,
die Doofen waren ja Vorgruppe von Bon Jovi, 1994. Und da gibt's eine sehr gute Anekdote, wie er mit Slash, der auch Vorgruppe war, Guns N' Roses, am Bühnenrand steht und Olli und ich spielen gerade FKK mit einer verstimmten Wandergitarre und eine Blockflöte. Und Bon Jovi fragt Slash, what the hell is that? Und Slash antwortet, well, that's number one in Germany. Und beide zucken so mit den Schultern und schütteln mit dem Kopf. Ja, also John Bon Jovi, ich habe mich gar nicht so viel mit ihm unterhalten, aber irgendwie auch ganz cool, mal mit dem unterwegs gewesen zu sein.
Der Heinz Fragebogen, ausgefüllt von Wiegald Boning. Vielen Dank. Dass er jede Woche einen kompletten Marathon gelaufen ist, das ist schon ungewöhnlich genug. Dazu kommt dann auch noch die Uhrzeit, zu der er meistens aufgebrochen ist, hat es erwähnt, morgens um 4:30, weil er sowieso nicht mehr schlafen konnte. Sind Sie so früh wirklich schon fit?
Also fürs Laufen reicht's. Ich brauche eine Tasse Kaffee und dann fühle ich mich eigentlich einsatzfähig. Ich kann eigentlich auch ganz gut schreiben und sonstige Tätigkeiten machen.
Ab wann sind Sie dann wieder K.O., wenn man morgens um 4 losmacht?
So gegen 9:30 geht es schon bergab, glaube ich.
Okay. Sind Sie so der Typ Mittagsschlaf oder wie schleppen Sie sich dann durch den Tag?
Mittagsschlaf, ja. Also in meiner Jugend 2-3 Stunden Mittagsschlaf. Heute reichen mir aber 10 Minuten. Aber die sind auch wichtig.
Und das ist für Sie auch ein ernsthaftes Thema. Sie leiden unter Schlafstörungen. Was haben Sie so alles unternommen dagegen?
Ja, was heißt leiden? Also ich schlafe tatsächlich schlecht und wenig. Und irgendwann war ich mal im Schlaflabor für eine Fernsehsendung. Und der Arzt sagte, ich habe übrigens jetzt unter uns Restless-Legs-Syndrom bei Ihnen diagnostiziert.
Was ist das?
Das sind so unkontrollierte Bewegungen, die man während des Schlafens macht und verhindern natürlich Schlaf. Das ist eigentlich eine sehr unangenehme Sache. Ich kann mich aber gar nicht an Zeiten erinnern, in denen das bei mir nicht so war. Also ich versuche...
Also Sie zappeln beim Schlafen.
Ich zappel im Schlaf. Versuche aber, die Vorteile der Schlaflosigkeit zu genießen. Und der zentrale Vorteil ist, dass man mitten in der Nacht Zeit hat, sich mit seinen Steckenpferden zu beschäftigen, ohne dass immer Leute anrufen und irgendwas von einem wollen. Also das finde ich
gut. Das heißt, so die Nacht hat auch sowas Unschuldiges und man kann dann ganz in Ruhe arbeiten. Haben Sie Ihre Bücher nachts geschrieben?
Ja, auch, also frühmorgens.
Empfinden Sie diese Schlaflosigkeit als Krankheit?
Ich nicht. Und ich muss allerdings auch gleich dazu sagen, dass es viele, viele Menschen gibt, die Restless-Leg-Syndrom haben und sehr darunter leiden. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich deren Leiden jetzt in irgendeiner Form kleinrede oder so. Nur ich persönlich kann nicht sagen, dass ich darunter leide. Ich merke es ja auch gar nicht. Ich werde einfach wach und stehe auf.
Manches wird also auch als Krankheit definiert, was vielleicht gar keine Krankheit ist. Ist das vielleicht heutzutage auch so ein Trend?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Was Krankheit ist, hängt ja oft auch mit der subjektiven Sicht des Betroffenen zusammen. Also der eine genießt eine herbstliche Melancholie, während der andere von einer Depression spricht, ganz abgesehen von den schweren klinischen Fällen einer Depression. Ich maße mir da überhaupt kein Urteil an, aber vielleicht ist das tatsächlich ein Zeichen der Zeit, kann sein.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Wiegald Boning, der auch mal durch den Bodensee geschwommen ist und zwar sogar in Rekordzeit.
Allerdings die langsamste Zeit, die je gemessen wurde. Ich glaube 7 Stunden 24 von Friedrichshafen nach Romanshorn.
7 Stunden 24.
Ja, und das
ist... Wie weit
ist das? Das sind 13 Kilometer. Und es gibt so eine ganz offizielle, eher eine Liste der Leute, die das gemacht haben. Der schnellste, ich glaube Christoph Andratsch, also einer der berühmtesten Ultra-Langschwimmer. Keine Ahnung, wie lange hat er gebraucht, 2 Stunden irgendwas. Und dann kommen da viele andere große Namen des internationalen Sports. Und vor mir ist so ein Inder mit 5 Stunden irgendwas. Und dann kommt der allerletzte, das finde ich mit 7 Stunden, 24. Und dann kriegte ich auf diese Weise in dieser Szene den Ehrentitel Weltmeister im langsamen Schwimmen. Was mich natürlich sehr freut.
Aber ich meine, trotzdem, 13 Kilometer schwimmen ist auch eine ordentliche Leistung, oder?
Genau.
Habe ich noch nicht gemacht.
Zumal ich sehr ungerne schwimme. Also Schwimmen
auch
macht mir
noch
gar keinen Spaß.
Ja, warum machen Sie es denn dann?
Weil ich eine Weile 24 Stunden Sportveranstaltungen gesammelt habe, so wie mein Freund Carsten. Carsten und ich, wir stellten fest, Schwimmen, das fehlt uns noch. Und dann war in einem Hallenbad bei München, war ein 24-Stunden-Schwimmen. Wir haben uns gegenseitig in die Hand versprochen, dass wir nicht trainieren werden. Wir gehen dahin und werden dann die Hölle, die kalte, nasse Hölle auf Erden erleben. Das war aber gar nicht so. Das hat uns beiden Spaß gemacht. Und die Schwimmer sind ja noch ein bisschen schrulligeres Völkchen als andere Sportler, weil sie ja weniger Sozialkontakte haben. Denn beim Kraulen kann man sich ja schlecht unterhalten. Die sind ja alle immer alleine unterwegs. Und das war, spaßig ist übertrieben, aber ich habe es trotzdem total gut in Erinnerung, zumal Carsten mich noch zum Genuss eines Weizenbieres morgens um 8 genötigt hat. Und ich konnte danach gar nicht weiterschwimmen. Ich war so besoffen, dass ich den Weg zur U-Bahn nicht mehr gefunden habe. Und der Weg zur U-Bahn ist aus dem Schwimmbad in Haare bei München raus, 100 Meter geradeaus und dann geht es auch schon runter. Und ich habe mich auf diesem kurzen Weg verlaufen. Also das war ein großartiger Tag. Und danach dachte ich, weil ich hatte, glaube ich, 28 Kilometer in 24 Stunden, war unter den Top 10 und ich dachte, ich bin begabt. Das wusste ich noch gar nicht. Dann ist der nächste Schritt durch den Bodensee schwimmen. Und ja, das Tempo fehlt halt.
Aber Sie legen es auch gar nicht auf Tempo an, weder beim Marathon noch beim Schwimmen noch sonst was. Ja. Also das ist unwichtig für Sie?
Nein, ich genieße mich in meiner Durchschnittlichkeit und halte das für einen meiner großen Siege, dass ich mich nicht von mangelndem Talent abschrecken lasse, weder im Sport noch in anderen Bereichen.
Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Erkenntnis. Wenn man seine eigene Mittelmäßigkeit auch akzeptiert, dann macht das vieles leichter.
Richtig, ne? Ja. Gerade also so bei Leibesübungen gibt es ja viele Leute, die denken, also bei mir sieht das ja nicht so schick aus wie bei Ronaldo, wenn ich jetzt dem Ball hinterherlaufe. Also lasse ich es gleich bleiben. Und das ist natürlich schade, weil abseits von der Ästhetik der Sport ja auch noch viele andere tolle Abenteuer ermöglichen kann.
Jetzt haben wir den nächsten Musikwunsch. Sie wünschen sich Nene Cherry und Yusun Dua. Seven Seconds. Warum?
Nene Cherry habe ich auf der Bühne das erste Mal gesehen. Da war sie 13 Jahre alt.
Ach.
Und ich war damals auch 13, wir sind ungefähr gleich alt. Und die trat mit ihrem Papa, Don Cherry, auf. Und ich fand die total toll, damals schon. Ist ja klar. Die ist 13, ich auch. Das war auch Ansporn, selber sich mit Musikinstrument bewaffnet auf eine Bühne zu stellen. Und ja, bei der Frage, was ich hier hören möchte, sagte ich daraufhin ganz spontan Nene Cherry. Und mit Yusun Dua, Seven Seconds, finde ich super.
Und das war ein sehr guter Vorschlag. Das haben wir jetzt. Seven Seconds für Wiegald Boning. Zwei Kleinkinder bringen ordentlich Leben in die Bude, aber als würde ihm das nicht reichen, hat Wiegald Boning jetzt auch noch Platz gemacht und für ein paar Wochen eine ukrainische Familie aufgenommen. Respekt.
Die ist aber schon wieder weg.
Wollte ich gerade sagen, genau. Vier Wochen haben die bei Ihnen gewohnt. Ja. Was waren das für Gäste?
Kind, 5 Jahre alt, der Aaron, Mama und Oma. Und die kamen aus Odessa und das war natürlich ein ausgesprochen spannendes Abenteuer, das wir da erlebt haben.
Wie lief denn die Verständigung?
Die Mutter konnte ausreichend Englisch so für Alltagssachen. Ansonsten gibt es ja glücklicherweise erstaunlich viele Leute, die sich ehrenamtlich als Dolmetscher anbieten. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich. Also ich habe ja auch vieles über kulturelle Unterschiede gelernt. So. Und das war von daher nie ein Thema. Wir haben auch eine Ukrainerin in der Nachbarschaft, die auch auf einen Kaffee vorbeikam. Und mit Oma, mit Svetlana, habe ich mich schon mal sowieso hervorragend verstanden, wobei sie einfach immer nur ukrainisch gesprochen hat und ich deutsch und im Zweifel haben wir die Lautstärke ein bisschen angehoben, auf dass der andere noch stärker nickt und jawohl, da hast du recht. So. Also da war oft Einvernehmen zu erzielen, einfach durch Lautstärke.
Also Sie hatten das Gefühl, irgendwie sind wir trotzdem im Gespräch, auch wenn man gar nicht kapiert hat,
was andere sagt. Ja, genau. Im Alltag erklärt sich ja vieles auch ganz von selbst.
Aber das waren natürlich keine Feriengäste, die haben ja vermutlich schlimme Dinge erlebt, Traumata kann man doch als Laie auch nicht auffangen. Haben Sie das zu spüren bekommen?
Ja, kann man das auffangen? Nein. Also mir ist schon am ersten Tag fiel eine Grundsatzentscheidung bei mir, dass ich nicht von mir aus ohne Not immer auf das Oberthema Krieg zu sprechen komme. Weil das ist sowieso immer allgegenwärtig, dadurch, dass die ja Telefonate führten. Svetlana mit ihrem Mann, der in Odessa geblieben war und dort im Keller sitzt. Das ist unausweichlich. Ich sah meine oder wir sahen unsere Aufgabe eher darin, so eine Art Scheinwelt dem gegenüberzustellen. Schon wegen Aaron, wegen des Jungen, der einfach mit unseren Kindern spielen soll und nicht immer nur an das Elend in der Ukraine denken soll.
4 Wochen war die Familie bei Ihnen zu Gast. Haben die jetzt eine eigene Wohnung oder was ist aus denen geworden?
Ich glaube ja, ist letzter Stand, ja.
Ja. Was schätzen Sie? Wollen die so schnell wie möglich wieder nach Hause oder glauben Sie, dass sie jetzt für längere Zeit in Deutschland bleiben werden?
Auch da ein Konflikt innerhalb der Familie. Also Oma sofort wieder zurück. Die würde am liebsten sofort wieder zurück, aber die Tochter sagt, nein, das geht jetzt nicht, wir sind hier weiter unterwegs. Das ist ein Konflikt, der wahrscheinlich in vielen Familien so auftaucht, dass da unterschiedliche Ziele diskutiert werden müssen. Ja, und dann natürlich die Frage, auf was muss man sich dann eigentlich einrichten? Sprich, soll das Kind eingeschult werden? Soll das auf Deutsch unterrichtet werden? Die ukrainische Bildungsministerin ist ja zum Beispiel dagegen. Es ist eine ganz komplexe Gemengelage, das Ganze. Also von was für einem Zeitrahmen spricht man eigentlich? Kann man jetzt ja überhaupt nicht einschätzen.
Werden Sie versuchen, den Kontakt zu halten mit der Familie?
Ja, schon.
Ja. Vielleicht passt hier jetzt Ihr dritter Musikwunsch. Bert Bacharach,
Ja, what the world needs now is law. Das stimmt ja immer. Das passt in jeder Lebenslage und in dieser Zeit umso mehr.
What the world needs now, Bert Bacharach für Wiegald Boning.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just.
Möge die Corona-Pandemie bald hinter uns liegen und hier kommt ein hoffnungsvolles Zeichen. Wiegald Boning zumindest plant wieder eine neue Bühnentour. Was haben Sie vor?
Ich bin mit Bernhard Hoecker unterwegs im Mai und Juni. Wir haben ein Programm seit einigen Jahren schon, Gute Frage heißt das. Das heißt, das Publikum stellt uns Fragen, entweder mündlich oder man schreibt es auf eine Postkarte, die vorne in so einem Sektkübel gesammelt werden am Bühnenrand und da greifen wir rein und beantworten diese Fragen. Das können Fragen aller Art sein. Also, wie ich meine Haare pflege, aber auch die Heisenbergsche Unschärferelation, wie die genau zu verstehen ist. Also, das ist ein großes Spektrum. Es ist jeden Abend anders. Ein großer Spaß. Und wir sind unterwegs auf der Gipfeltour, weil der Hintergrund unter uns ist, dass wir ja nur touristische Unternehmungen stattfinden lassen. Und wir brauchen aber eine gute Begründung, dass wir unterwegs sind. Darum machen wir abends noch einen Auftritt. In dem Fall geht es darum, die höchsten Gipfel der deutschen Bundesländer kennenzulernen. Die kennen wir nämlich noch nicht alle.
Sie kommen auch nach Fulda.
Ja, da weiß ich schon, wo wir vormittags uns aufhalten werden, auf der Wasserkuppe nämlich.
Sie wollen auf die Wasserkuppe gehen und abends lassen Sie den Abend ausklingen mit ein paar Fans.
So sieht's aus. Ja. Und wir werden auch noch einen präzisen Wanderbericht über die Wasserkuppe zum Besten geben.
Und das Konzept klingt bestechend simpel, nach wenig Arbeit. Sie müssen keinen Text lernen.
Ja, es ist skandalös.
Sie müssen eigentlich nur da sitzen und die Zuschauer, die auch noch Geld bezahlen, die müssen sich die Fragen ausdenken.
Das ist immer bisher ein großer Spaß. Also wir haben das jetzt 60, 70 Mal gemacht oder so und das ist immer ein fantastisches Vergnügen. Also wegen mir könnte man das jeden Abend machen.
Weil Sie und Hoecker so ein gutes Gespann sind oder warum? Was ist das Reizvolle für Sie beide?
Wir sind sehr gut eingespielt, haben dann eine ähnliche Herangehensweise, ergänzen uns auch gut. Also er hat ja tatsächlich ganz andere Spezialkenntnisse in Chemie, Physik, Statistik, was er ja auch mal angefangen hat zu studieren und so. Und nicht mehr so im geschichtlich-gesellschaftswissenschaftlichen. Das ergänzt sich ganz prima.
Aber Sie meinen das dann auch ernst. Also Sie blödeln nicht nur rum, sondern Sie versuchen wirklich, solche Fragen zu beantworten.
Wir versuchen erstmal alle Fragen zu beantworten. Wenn wir aber schon frühzeitig merken, dass wir gar keine Ahnung haben, dann tun wir so, als wenn wir Ahnung hätten.
Herzlichen Dank, Wiegald Boning, für den Besuch im hr1-Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ja. Achso, ich soll jetzt was auswendig aufsagen.
Ich bitte drum.
Da kommt ein Dachs links um die Ecke. Hätte ich jetzt gern etwas zu essen, vielleicht eine Wecke oder eine Breze aus der Wiener Patisserie. Und da schrie ihm die Frau entgegen mit der Kittelschürze: Ich komme nicht aus Gardelegen. Mir fehlt lediglich die Würze.
Das war?
Habe ich mir gerade ausgedacht.
Tatsächlich?
Ja, also ist jetzt natürlich dumm, das zuzugeben, dass man das gar nicht auswendig aufgesagt hat. Aber.
Nein, aber das haben Sie mal ebenso aus dem Hut geschüttelt, aus was auch immer.
Das ist ein nicht veröffentlichtes Werk von Kurt Tucholsky. Ja.
Wunderbar, ein typischer Boning. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Danke Ihnen auch.
HR1, genau meins.